Thomas Gottschalk tut es, Günther ja auch tut es und wir tun es auch. Wir schauen zurück auf das Jahr 2010 und lassen nochmal alle Highlights des Jahres, die tollen und auch die weniger erfreulichen, die uns der angebissene Apfel beschert hat, Revue passieren. Herzlich willkommen also zum großen Eisszene-Jahresrückblick. Mein Name ist Xenia und wie schon in der letzten Woche präsentieren wir euch den Podcast gemeinsam und deshalb ist auch mein Kollege Rehner heute wieder dabei.
Ja, das stimmt, Xenia. Also auch von mir ein herzliches Willkommen zum großen Eisszene-Jahresrückblick.
Ausnahmsweise haben wir unseren Jahresrückblick nicht wie alle anderen Podcasts nach Rubriken geteilt, sondern dieses Mal chronologisch sortiert. Wir arbeiten uns also im Jahr vorwärts und deshalb geht es dieses Mal auch gleich los mit dem ersten und vielleicht sogar größten Paukenschlag von Apple im Jahr 2010 mit der Einführung, nämlich des
iPads. Das kam Ende März in die USA und du hast sicherlich recht, das war der größte Paukenschlag. Mich hat selten ein Apple-Produkt vorher so gehypt und ich denke, es ging auch noch einigen anderen so. Vorgestellt wurde das gute Stück am 27. Januar im Rahmen eines Live-Events und ich kann mich noch gut an die wilden Spekulationen erinnern, die es im Vorfeld bereits gab. Sämtliche Ticker und Blogs berichteten wie verrückt über das iPad und es wurde wild drauf los spekuliert. Was hat die Presse nicht alles geschrieben über den zu groß geratenen iPod oder das iPhone, das nicht telefonieren kann? Nicht wenige Kritiker haben dem iPad keine großen Erfolgschancen eingeräumt. Doch am Ende kam alles anders, ganz anders. Das iPad, das ja sowohl in einer Wi-Fi als auch in einer UMTS-Variante und mit verschiedenen großen Speichern erhältlich ist, eilt, seitdem es auf den Markt ist, von einem Rekord zum nächsten. Und war, zumindest für einige Monate, die bis dahin erfolgreichste Produkteinführung in der Geschichte Apples. Hier mal ein paar Zahlen und Fakten.
Ja, und die sind wirklich ziemlich beeindruckend. In den ersten 2 Stunden beispielsweise wurde das iPad in den USA, und zuerst ist es ja nur in den USA erschienen, ganze 50.000 Mal verkauft. In den ersten 28 Tagen wurde es 1 Million Mal verkauft. Und bis Mitte November diesen Jahres wurde es geschätzte 7,5 Millionen Mal verkauft. Dazu kommen wir aber später noch ein bisschen ausführlicher. In Deutschland sollte das iPad ja eigentlich Ende April erscheinen. Aber eben wegen dieser extrem hohen Nachfrage in den USA wurde der Verkaufsstart damals sowohl in Deutschland als auch in einigen anderen Ländern auf den 28. Mai verschoben. Und obwohl das ja eigentlich erst 7 Monate her ist, wird auch heute schon wieder kräftig über das iPad der zweiten Generation spekuliert, was wahrscheinlich daran liegt, dass eben jene zweite Generation schon im ersten Quartal 2011 erwartet wird. Übrigens gab es damals noch vor dem offiziellen Verkaufsstart in Deutschland einen großen Eisszene-iPad-Test, der uns allen damals die Wartezeit auf sehr, sehr angenehme Weise verkürzt hat und uns dieses wirklich tolle Tablet schmackhaft gemacht hat. Und Rena, du warst ja damals einer der Glücklichen, die schon lange vor dem offiziellen Verkaufsstart in Deutschland ein iPad hatten. Und ich kann mich noch ziemlich gut daran erinnern, dass ich mich auf jeden neuen Beitrag eures großen Eisszene-iPad-Tests immer tierisch gefreut habe. Und ich muss auch gestehen, ich war ein bisschen eifersüchtig, weil ich damals jedes Mal dachte, Herkules, ich will dieses Ding endlich auch haben. Also es würde sich definitiv lohnen für diejenigen, die es interessiert, nochmal in unseren Portal-News zu stöbern und die alten Beiträge von dem Test damals rauszusuchen. Die sind auch heute noch eine echt interessante und unterhaltsame Lektüre.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ich kann mich an diesen Test auch noch sehr gut erinnern. Das hat richtig Spaß gemacht. Es hat ja damals unter dem Motto gestanden, 20 Tage ohne Mac. Und der Ruhrpotts Braut und ich, wir haben also wirklich versucht, auf unseren Mac weitestgehend zu verzichten und die alltäglichen Aufgaben, sage ich mal, mit dem iPad durchzuführen. Und das war stellenweise eine ganz schöne Herausforderung und hat aber zumindest mich absolut von dem Gerät überzeugt. Wie gesagt, wer daran Spaß hat, gerne nochmal nachlesen.
Es hat übrigens nicht nur dich überzeugt, sondern wirklich auch mich, obwohl ich zu dem Zeitpunkt noch gar keins in Händen gehalten habe. Aber es hat definitiv meinen Appetit darauf deutlich gesteigert und ich konnte es dann wirklich kaum noch erwarten, bis endlich Mai war und ich selber eins bestellte.
Ja, aber Apple wäre nicht Apple, wenn wir lange hätten auf den nächsten Paukenschlag warten müssen. Der war auch nur ein bisschen geringer als die Vorstellung des iPads. Und zwar ging es um die Vorstellung bei der nächsten Live-Keynote, am 8. April war das, Und zwar wurde uns das neue Betriebssystem für iDevices vorgestellt, das iOS 4. Und im Vergleich zu all den vorherigen Versionen war iOS 4 wirklich sowas wie eine Revolution. Denn größere Highlights habe ich vorher bei einem Firmware-Update noch nicht erlebt. Da wäre zum einen das Multitasking, mit dem die iDevices ab dem 3GS zum allerersten Mal wirklich multitasking-fähig wurden und das ganz ohne Jailbreak. Dann die Möglichkeit, eigene Wallpapers zu verwenden, auch ohne Jailbreak. Und ganz wichtig für viele die Ordnerfunktion, mit der man bis zu 12 Apps in einem Ordner zusammenfassen kann. Außerdem die Möglichkeit, die im Businessbereich sehr wichtig ist, dass man mehrere Exchange-Mail-Accounts mit einem Gerät synchronisieren kann. Und natürlich noch hunderte von Änderungen mehr, auf die wir hier jetzt gar nicht alle eingehen können. Aber ich denke, jeder, der die vorherigen Firmwares kennt, weiß alle Firmwares ab 4.1 zu schätzen oder ab 4.0 besser gesagt.
Ja, da hast du meines Erachtens absolut recht. iOS 4 hat wirklich einiges an wirklich signifikanten Neuerungen gebracht. Allerdings muss man auch die andere Seite sehen, denn iOS 4 hat die User nicht nur zum Jubeln gebracht. Wie überall gab es auch hier Licht und Schatten, wie beispielsweise die Tatsache, dass ältere Geräte von dem Update auf iOS 4 ganz ausgeschlossen waren oder nur teilweise dafür geeignet waren, wie beispielsweise das iPhone 3G, bei dem schon einiges an Funktionen eigentlich abgeschnitten wurde, das aber trotzdem noch mit extremen Performance-Einbußen teilweise zu kämpfen hatte und die Besitzer natürlich dementsprechend unglücklich waren bei den ersten Versionen des iOS 4. Und eigentlich ist erst mit der aktuellen Version 4.2.1 hier wieder eine deutliche Performance-Steigerung für das 3GS der Fall gewesen. Alles in allem finde ich aber trotzdem, ist iOS 4 eine Entwicklung in die absolut richtige Richtung, die allerdings natürlich auch noch viel Raum nach oben hat.
Das stimmt, also da kann ich dir nur zustimmen. Gerade an diese Performance-Probleme in den Anfängen beim 3G kann ich mich gut erinnern. Ich hatte also im Freundes- und Bekanntenkreis einige, denen ich die Geräte auf die neue Firmware gebracht habe und die einen Tag später wieder bei mir auf der Matte standen und gesagt haben, mein Telefon funktioniert nicht mehr. Also das ist wirklich oft vorgekommen.
Es ging mir übrigens selber genauso. Zu der Zeit hatte ich nämlich selber auch noch ein 3G und war nicht wirklich glücklich mit dieser Firmware. Aber wie gesagt, mit der 4.2.1 müssten eigentlich, ich habe selber heute keins mehr, deswegen kann ich es nicht aus eigener Erfahrung sagen, aber eigentlich nach allem, was man so hört und liest, müssten die schlimmsten Performance-Probleme mit der 4.2.1 dann endlich gelöst worden sein.
Das sind sie, denke ich, ja.
Die wahrscheinlich spektakulärste Produkteinführung neben der des iPads allerdings aus anderen Gründen, die nämlich einerseits unglaublich erfolgreich war, andererseits aber auch mit ziemlich großen Pannen und harter und teilweise auch wirklich berechtigter Kritik zu kämpfen hatte, war die des iPhone 4. Aber erstmal der Reihe nach, angekündigt wurde das iPhone 4 mit dem ja gewohnten Apple-Tamtam am 7. Juni. Selbstredend natürlich, wie immer im Rahmen eines Live-Events. Die Features kennt mittlerweile wahrscheinlich jeder, deshalb beschränken wir uns, beziehungsweise beschränkt sich der Kollege Rehner auf eine ziemlich kurze und überschaubare Auflistung der Highlights, die da wären.
Eine Frontkamera, eine 5-Megapixel-Kamera auf der Rückseite, die Möglichkeit, HD-Fotos und Videos aufzunehmen, das hochauflösende Retina-Display, 512 MB Arbeitsspeicher und natürlich die vollkommen neue Micro-SIM, die man vom iPad schon kannte und zu der wir gleich noch kommen werden.
Und am 15. Juni war es dann endlich soweit. In den ersten Ländern, unter anderem auch in Deutschland, konnte man endlich das iPhone 4 vorbestellen. Und ab dem 24. Juni wurde es dann auch ausgeliefert. Aber Nick, wie ging es dann weiter?
Genau, kaum haben nämlich die ersten User ihre Geräte erhalten, ging es mit den Negativschlagzeilen los, die man überall lesen konnte und auch die auch bis in die Printpresse gekommen sind. Ja, da war zum Beispiel das Display, das längst nicht so schmutz- und fettabweisend war, wie das von Apple angekündigt wurde. Man sieht also wirklich ohne Folie so ziemlich jeden Fingerdatschen drauf.
Mit Folie übrigens auch.
Okay. Ja, deswegen, ich habe keine mehr drauf gemacht, sondern nutze es ohne und wische halt täglich sauber. Aber nicht nur das, also aufgrund der bei Apple-Produkten ja schon fast gewohnten hohen Nachfrage kam es relativ schnell dazu, dass Geräte ausgeliefert wurden und der Displaykleber nicht ganz getrocknet war. Und das hat dann auch zu ärgerlichen gelben Verfärbungen geführt. Ich glaube, du warst da auch betroffen, wenn ich mich richtig erinnere.
Nee, ich war eine
Ne?
der Glücklichen, die davon nicht betroffen war.
Okay.
Aber wir haben es ja oft genug gelesen im
Genau,
Forum.
ja, genau. Also war also wirklich ein Thema. Ja, das Glas ist also nicht nur nicht so schmutz- und fettabweisend, sondern einige haben auch berichtet, dass es auch kratzanfälliger und nicht so bruchsicher ist, wie Apple das behauptet hat. Das ist jetzt sowas, was ich nicht nachvollziehen kann, weil ich denke, dass ein Gerät, ich kann mich also noch gut an die Statistik erinnern, dass ein Gerät doppelt so viel Glasbruch hat, wenn es halt auch doppelt so viele Glasseiten hat, kann sich ja jeder denken. Was aber wirklich schlimm war, war Antennagate. Das ist also das Antennenproblem des iPhone 4, das einen ganz eigenen Namen bekommen hat und in die Geschichte der Smartphones eingehen wird. Und das hat letztlich darin gemündet, dass Apple für einige Monate kostenlose Bumper ausgeteilt hat und ja, auf recht unschöne Wettbewerbsvergleiche zurückgegriffen hat, indem es also gesagt hat, die Produkte der Mitbewerber hätten die gleichen Probleme und dass das iPhone 4, beziehungsweise so rum gesagt, dass das iPhone 4 überhaupt kein Problem hat.
Und heute, ziemlich genau ein halbes Jahr später, fragt man sich natürlich, und was davon ist geblieben? Die hitzige Diskussion hat sich gelegt. Das iPhone 4 wurde in den ersten 3 Tagen satte 1,7 Millionen Mal verkauft und hat das iPad damit tatsächlich vom Thron der bis dahin erfolgreichsten Produkteinführungen in der Geschichte Apples gleich wieder gestoßen. Und noch immer verkauft sich das iPhone 4 wie warme Semmeln. Heute zum Beispiel habe ich gerade gelesen, dass Vodafone angekündigt hat, sie könnten im Moment keine neuen Bestellungen für das iPhone 4 entgegennehmen, da es im Moment nicht nur in Deutschland, sondern sogar weltweit wieder Lieferschwierigkeiten gibt. Also
Okay.
das Ding verkauft sich, ja, also das Ding verkauft sich immer noch wie warme Semmeln. Und deswegen muss man wohl auch nach der ganzen Aufregung, die es damals gegeben hat, heute rückblickend einmal mehr eigentlich sagen, dass Apple wohl wieder mal alles richtig gemacht hat.
Ja, ich habe da auch noch eine kleine Anekdote dazu. Und zwar bin ich ja seit Ende September auch iPhone 4 Besitzer. Und ich habe es nicht mehr geschafft, mir rechtzeitig einen Bumper zu bestellen. Und habe dann daraufhin, einen Tag nachdem das abgelaufen war, Ende September, bei Apple angerufen und habe gesagt, Mensch Jungs, könnt ihr da nicht vielleicht auf Kulanz irgendwas machen? Da hat mich der Apple-Mitarbeiter nach der Seriennummer meines Gerätes gefragt und hat dann, nachdem ich ihm die gegeben habe, gesagt, bei ihrem Gerät sollte das Problem eigentlich nicht bestehen. Wie ich finde, wieder eine kleine Möglichkeit, Gerüchte in Richtung einer Hardware-Revision wachzurufen. Ich weiß es nicht, ob sie da was gemacht haben oder nicht. Ich hatte diese Probleme nie und konnte ja auch ehrlich gesagt im Vorfeld nie nachvollziehen. Ich hatte also zwei, drei iPhone 4 in der Hand und habe bestimmt 20 Minuten versucht, die in den berühmten Todeskrallengriff zu kriegen, aber keine Chance.
Ach, stimmt ja, es gab nicht nur den Begriff Antennagate, der dadurch geprägt wurde, sondern es gab gleich noch den zweiten Begriff, den Death Grip hat man das,
Genau,
glaube ich, genannt,
ja.
bei dem das iPhone 4 angeblich komplett den Empfang verliert. Naja, haben wir ja zum Glück alles überstanden. Das nächste Highlight ist in den Augen vieler wahrscheinlich überhaupt gar kein Highlight, aber es war schon sowas wie ja, eine kleine Revolution im Jahr 2010 und deshalb ist es uns an dieser Stelle im Jahresrückblick auf jeden Fall eine Erwähnung wert. Es geht nämlich um die Einführung der Micro-SIM, die ja beim iPad und beim iPhone 4 erstmals von Apple quasi ja, erzwungen wurde, muss man schon fast sagen. Für viele Provider war das mit Sicherheit keine sehr angenehme Neuigkeit. Und bis heute ist, zumindest nach meinem Kenntnisstand, Apple der einzige Smartphone-Hersteller, der bei bestimmten Modellen nur oder von dem bestimmte Modelle nur mit einer Micro-SIM betrieben werden können. Und mittlerweile, das finde ich ganz interessant, haben sich eigentlich nahezu alle Provider auf Apple eingestellt und bieten alternativ Mini- oder eben Micro-SIM-Karten an. Und ich finde, das zeigt einmal mehr auf sehr anschauliche Weise, über welche Marktmacht Apple hier verfügt. Also man könnte fast sagen, Apple diktiert und die Provider haben eigentlich keine Alternative. Entweder sie ziehen mit oder sie bekommen eben nichts oder ein entsprechend kleineres Stück vom Kuchen ab. Das mag man mögen oder auch nicht, aber eine Erwähnung ist es auf jeden Fall wert.
Ja, und ich muss auch sagen, ich finde es gar nicht so schlecht, denn ich denke, Apple ist hier einfach mal wieder ein bisschen seiner Zeit voraus. Die Micro-SIM haben die sicherlich nicht ohne Grund einfallen lassen. Sie schafft einfach mehr Platz im Gerät. Ja, und Apple ist ja sowieso Fan der kleinen Geräte. Und von daher ist das, denke ich, ein Weg, den im Nachhinein auch viele Hersteller noch gehen werden. Ich denke, wenn wir mal 2, 3 Jahre vorausschauen, wenn es dann überhaupt noch SIM-Karten gibt, dann sind es Micro-SIM-Karten. Der nächste Paukenschlag folgte dann im Herbst, als es endlich soweit war und die Exklusivbindung an die Telekom in Deutschland der Vergangenheit angehörte. Neben der Telekom ist das iPhone jetzt auch ganz offiziell bei Vodafone und O2 erhältlich, wobei O2 der einzige Vertragspartner ist, der das iPhone ohne NetLock anbietet. Die für viele vielleicht beste Sache daran ist, dass man das iPhone jetzt endlich auch in Deutschland direkt bei Apple werksfrei kaufen kann und die teilweise abenteuerlichen Auslandskäufe, Heimatland, all derer, die ein werksfreies iPhone haben wollten, damit endlich Geschichte sind. Auch davon war ich eigentlich seit der ersten iPhone-Generation betroffen, das ich mir damals aus Amerika geholt habe. Danach war Italien das Importland meiner Wahl. Und ich bin also wirklich froh, dass man die jetzt in Deutschland auch ganz normal bei Apple frei bestellen kann.
Das geht mir ganz genauso. Ich hatte auch und habe sogar immer noch ein iPhone der ersten Generation aus den USA, hatte dann inzwischen mal ein werksfreies 3G und habe mein iPhone 4 noch in UK bestellt, auch ganz abenteuerlich und über jemanden, mit dem ich beruflich zu tun habe, das dann arrangiert, dass ich es dorthin liefern konnte und der es mir dann per Overnight Express, weil ich es nicht abwarten konnte, geschickt
Okay.
hat. Und von daher gehöre ich definitiv auch zu denjenigen, für die der Fall des Exklusivrechts oder für die die schönste Folge dieses Falls eigentlich die Tatsache ist, dass künftig solche abenteuerlichen Käufe nicht mehr nötig sein werden. Und ich freue mich schon richtig drauf, das nächste iPhone ganz, ganz normal im deutschen Online-Store zu bestellen. Übrigens gab es neben der Tatsache, dass man iPhones jetzt auch werksfrei in Deutschland kaufen kann, noch eine ja, ganz tolle Neuerung, wie ich eigentlich finde, für diejenigen, die noch ein Gerät aus dem Ausland haben. Es war ja eigentlich immer so, dass die Garantie von Apple nur im Kaufland gegriffen hat. Sprich, wenn man ein Gerät aus dem Ausland hatte, dann war es immer ein Riesen-Hassle, im Schadensfall wirklich die Garantie auch zu bekommen, weil die eben nur im Kaufland gegolten hat. Das hat Apple dieses Jahr allerdings gelockert. Das heißt, alle iPhones haben jetzt europaweit Garantie und es ist völlig egal, in welchem Land es gekauft wurde. Ich persönlich finde, eben da ich ja noch ein UK-Gerät habe, finde das natürlich sehr, sehr angenehm und auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Zwei Produktgruppen gibt es noch, mit denen wir uns bei all den Rekordmeldungen zum iPhone 4 und zum iPad bisher noch gar nicht beschäftigt haben in unserem Jahresrückblick. Das ist zum einen die gesamte iPod-Familie und zum anderen natürlich der Apple-Computer an sich. Aber auch hier gab es logischerweise im Jahr 2010 einiges an erwähnenswerten Entwicklungen. Denn, Rena, was gab es da?
Ja, los ging's mit der nächsten Keynote und die war am 1. September. Und bei dem ist eine komplett überarbeitete iPod-Familie vorgestellt worden. Allen voran das Flaggschiff natürlich, der iPod Touch, der in der vierten Generation, so wie es auch schon das iPhone 4 hat, zwei Kameras hat. Und damit ist er FaceTime-fähig. Das ist, denke ich, eine sehr hohe Aufwertung für das Gerät. Er besitzt außerdem ein Retina-Display und ist auch mit den 512 MB Arbeitsspeicher ausgestattet. Erwähnenswert ist noch, dass der neue iPod Nano erstmals einen Touchscreen be bekommen hat.
Wobei ich ja ehrlich sagen muss, dass ich bei dem iPod Touch der vierten Generation nie so richtig verstanden habe, warum der sich offensichtlich ja ziemlich gut verkauft. Ich habe nie verstanden, warum ich mir ein zweites iPhone 4 kaufen soll, mit dem ich nicht telefonieren kann. Aber wahrscheinlich oder offensichtlich gibt es auch dafür genügend Abnehmer, denn auch der ist ziemlich erfolgreich. Und erwähnenswert neben den Neuerungen bei der iPod-Familie ist natürlich auch der neue Apple TV, der Apple TV der zweiten Generation, der zuerst mal ohne das erhoffte und vorher viel diskutierte iOS kam, dafür allerdings nur noch ein Viertel so groß ist wie die erste Generation. Und mittlerweile hat Apple da auch nachgezogen und auch dem Apple TV ein iOS-Betriebssystem gegönnt. Und aktuell ist der Apple TV auf der gleichen Version wie auch alle anderen iDevices, nämlich auf der 4.2.1. Und
Und ist
weil
auch,
man
ja.
Ja.
Und ist auch in der Jailbreak-Familie willkommen geheißen worden.
Stimmt. So, jetzt habe ich den Text vergessen. Nein. Da ist er wieder. ja, weil man bei Apple wahrscheinlich nach all dem Rummel um das iPhone, das iPad und den iPod dachte, man muss sich jetzt auch mal wieder darum kümmern, dass die hauseigenen Computer nicht zu kurz kommen, stand der letzte große Live-Event des Jahres 2010, am 20. Oktober war das, soweit ich mich entsinne, unter dem ziemlich aufschlussreichen Titel Back to the Mac. Und da ging es um.
Natürlich nur um ganz und ausschließlich den Mac. Und zwar ist es losgegangen mit einem Ausblick auf das nächste große Update für macOS 10. Und zwar ist das macOS Lion, so der klangvolle Name. Und ganz im Stil der Vorgängerversion Snow Leopard, Leopard und Tiger bringt auch der Lion eine ganze Reihe an Neuerungen mit. Allen voran den Mac App Store, der jetzt schon am 6. Januar, also in wenigen Tagen, live gehen wird. Und zusammenfassend kann man sagen, dass Lion viele der Eigenschaften, die wir beim iPad kennengelernt haben und auf dem iPhone schon länger genießen, jetzt dann auch auf dem Mac Einzug halten werden. Und in den Genuss des Mac App Stores kommt man allerdings auch schon, wenn man nur Snow Leopard installiert hat. Man muss also nicht auf Lion warten. Wie gesagt, startet der ja auch schon am 6. Januar. Und ja, da können wir, denke ich, sicherlich drauf gespannt sein. Was ich auch noch eine sehr gute Vorstellung finde, Entschuldigung, wenn ich dir ins Wort falle, ist FaceTime auf dem Mac. Das ist was, wo ich persönlich super von profitiert habe schon, weil man eben nicht mehr auf ein iPhone 4 oder ein iPod Touch der neuesten Generation angewiesen ist, um FaceTime-Telefonate machen zu können. So, jetzt darfst du.
Dankeschön. FaceTime, das ist eigentlich ein gutes Stichwort, habe ich noch gar nicht installiert. Muss ich mich vielleicht mal damit beschäftigen? Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich mich tierisch auf den Mac App Store freue und
Okay.
wirklich sehr gespannt bin, was es da zu kaufen geben wird. Aber um nochmal auf den Event zurückzukommen, bei dem Lion vorgestellt wurde, natürlich wurde da nicht nur die neue Firmware, sage ich schon, das neue Betriebssystem
Wir gehen in die
vorgestellt.
Richtung wohl.
Genau, wir gehen in die Richtung. Sondern da gab es natürlich auch Hardware-Vorstellungen, beispielsweise das MacBook Air, das zum allerersten Mal ein MacBook ist, das komplett auf Festplattenspeicher verzichtet und stattdessen ganz auf Flash-Speicher setzt. Ich persönlich muss gestehen, ich bin da noch nicht so richtig davon überzeugt. Ich bin so eine, ich habe gern 50 Gigabyte Speicher auf meiner Festplatte und alle Daten an einem Ort. Deswegen kann ich mich noch nicht so richtig mit dem Flash-Speicher anfreunden. Aber mit Sicherheit wird sich das durchsetzen. Und außerdem hat das MacBook Air nicht nur diesen Flash-Speicher, es ist außerdem noch das schmalste MacBook aller Zeiten. Und was jetzt wenig überraschend ist, es ist auch das mit der längsten Akkulaufzeit aller Zeiten.
Und es ist, muss ich auch sagen, ein Produkt, das mich mal wieder richtig heiß gemacht hat. Allerdings kam das iPad einfach ein bisschen früher raus. Also wenn es noch kein iPad gäbe, wäre das MacBook Air sicherlich meins gewesen jetzt. Von daher schon ein gelungenes Produkt, finde ich.
So, wow, da hat Apple in diesem Jahr wirklich einiges an revolutionären und auch tollen Produktneuheiten auf den Markt gebracht. Und zum Abschluss wollen wir uns mal noch anschauen, wie sich all diese tollen Neuerungen und Produkte denn in Zahlen und Fakten ausdrücken. Ein paar davon haben wir ja in den letzten Minuten schon kurz angesprochen. Und eigentlich könnte man das Ganze auch abkürzen und einfach nur sagen, dass Apple im Jahr 2010 so ziemlich jeden Rekord gebrochen hat, aber.
Ja, ein bisschen genauer wollen wir uns das Ganze ja schon anschauen in unserem großen Jahresrückblick. Das ist allerdings gar nicht so einfach, denn bei Apple beginnt das Geschäftsjahr immer am 1. Oktober. Und da die Erfolgsmessungen immer nach den Geschäftsquartalen erfolgen, ist es gar nicht so einfach, diese Geschäftsquartale auf das Kalenderjahr umzurechnen. Außerdem hält es Apple mit den Zahlen, wie mit vielen anderen Dingen auch, man veröffentlicht nur, was man muss, und es ist gar nicht einfach, die entsprechenden Infos überhaupt zu finden.
Ja, da haben wir uns wirklich die Finger wund gegoogelt, aber zumindest ein paar Infos konnten wir zusammentragen und die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Beispielsweise wurden bis Mitte November etwa 7,5 Millionen iPads verkauft. Aktuellere Zahlen, vor allem solche, die das Weihnachtsgeschäft beinhalten, waren leider nirgends zu finden. Aber eben in Anbetracht des Weihnachtsgeschäfts denke ich, dass die Zahlen mittlerweile irgendwo zwischen 8 und 9 Millionen liegen und Apple hält im Tabletmarkt wirklich sagenhafte 95% Marktanteil. Und das haben wir ja vorhin schon gesagt, bis zum iPhone 4 war die Einführung des iPads mit 1 Million verkaufte Geräte in gerade mal 28 Tagen die bis dahin erfolgreichste Produkteinführung im Hause Apple überhaupt.
Ja, du hast mir schon das richtige Stichwort gegeben, Xenia, bis zur Einführung des iPhone 4 nämlich. Das hat das Ganze nochmal getoppt, obwohl man es eigentlich kaum glauben kann. Das sind also schon gigantische Zahlen. In den ersten 3 Tagen wurde das iPhone 4 1,7 Millionen Mal verkauft. Und allein im 4. Geschäftsquartal, das ist also zwischen Ende Juni und Ende September, hat Apple nach eigenen Angaben 14,1 Millionen iPhones, und zwar iPhone 4 und iPhone 3GS, verkauft. Apple weist nämlich die einzelnen Verkaufszahlen pro Modell nicht getrennt aus. Aber man muss wahrscheinlich kein Hellseher sein, um behaupten zu können, dass die Mehrheit davon wahrscheinlich auf das iPhone 4 entfällt.
Das denke ich auch. Und insgesamt, wie du schon gesagt hast, Apple differenziert hier nicht zwischen dem iPhone 4 und dem iPhone 3GS, sondern gibt, wenn überhaupt, nur Gesamtzahlen raus. Und insgesamt hat Apple im Jahr 2010 an die 40 Millionen iPhones verkauft. Der helle Wahnsinn eigentlich. Ja. Außerdem hält Apple mit vergleichsweise geringen Verkaufszahlen im Vergleich zu anderen Herstellern den mit Abstand größten Teil der Gewinne im Smartphone-Markt. Und das zeigt ziemlich anschaulich, wie ich finde. Ich kann mich auch erinnern, da habe ich sogar mal eine News drüber geschrieben. Das zeigt ziemlich anschaulich, dass das iPhone nicht nur ein sehr erfolgreiches, sondern auch ein sehr margenträchtiges Produkt ist. In Absatzzahlen gerechnet ist Apple nämlich lediglich auf Rang 4 unter den Mobilfunkherstellern.
Ja, das ist, denke ich, auch in Anbetracht der Produktpalette einfach, wo ja die anderen Hersteller doch deutlich mehr zu bieten haben, sind das schon beeindruckende Zahlen von Apple. Rekordverkäufe gab es auch noch in einem anderen Bereich, wenn auch in ganz anderen Dimensionen, und zwar bei den Macs. Hier haben wir im 4. Geschäftsquartal, also wieder zwischen Juli und Ende September, 3,89 Millionen Verkäufe und damit zum ersten Mal fast die 4-Millionen-Marke geknackt. Das waren mehr Verkäufe in einem Quartal als je zuvor, und die Analysten erwarten für die Folgequartale, dass die 4 Millionen auch wirklich geschafft werden. Genaue Zahlen sind hier aber leider nicht zu bekommen, und ich denke, da ist auch der Mac auf einer ganz guten Erfolgsschiene.
Das denke ich auch, aber damit nicht genug. Apple hat noch einiges mehr an Rekorden auf dem Buckel. Die können wir an der Stelle gar nicht alle aufzählen und nennen, aber ein paar Beispiele wollen wir nennen. So hat zum Beispiel iTunes U die 3 Millionen Marke überschritten. Der App Store umfasst mittlerweile an die 300.000 Apps, über 40.000 davon speziell für das iPad. In diversen Kundenzufriedenheitsstudien lag Apple einmal mehr auf Platz 1. Und außerdem wurde Steve Jobs noch vom Fortune Magazine zum erfolgreichsten CEO gekürt.
Ja, es gibt noch einiges mehr, das man hier aufzählen könnte. Aber wir wollen uns ja auf die Highlights beschränken. Und ich glaube, man kann ohne Übertreibung sagen, dass das Jahr 2010 für Apple ein extrem erfolgreiches und für uns ein extrem spannendes war, das uns eine Menge neue Produkte beschert hat.
Ja, das denke ich auch. Und wenn man so mal in die Zukunft blickt und sich überlegt, was wäre denn, wenn wir alle eine Wunschliste bei Apple einreichen könnten, dann würden, glaube ich, sich auf den oberen Plätzen Dinge finden wie der Wunsch nach einem noch offeneren iOS oder der Möglichkeit, die iDevices noch stärker zu personalisieren. Beim iPad zum Beispiel wäre es wahrscheinlich der Wunsch nach mehr Speicher oder einer Kamera. Da denke ich übrigens, dass das uns erfüllt werden wird mit dem nächsten iPad. Ja, aber
wobei ich bei dem offeneren iOS gerade nochmal einhaken muss. Also ich sehe das sehr gespalten. Zum einen mag ich also so geschlossene Sachen auch nicht, bin ich auch eher abgeneigt gegen. Aber ich denke, gerade jetzt das Aufkommen von Android und die Probleme, die das auch mit sich bringt, zeigen, dass Apple doch irgendwo auf einem richtigen Weg ist. Also ich finde das gar nicht so schlecht, dass das iOS so in sich geschlossen ist. Es bietet uns einfach eine höhere Sicherheit, denke ich, und auch eine bessere Qualität, oder?
Da hast du natürlich recht, was den Sicherheitsaspekt angeht, aber ich denke, so ein bisschen mehr Öffnung, dass man beispielsweise wenigstens mal einen ordentlichen Lockscreen konfigurieren könnte, das wäre schon ganz wünschenswert. Allerdings ist Weihnachten und damit auch die Zeit der Wunschzettel ja gerade vorbei. Deshalb müssen wir uns wahrscheinlich einfach überraschen lassen, was Apple im nächsten Jahr für uns bereithält und über welche neuen Produkte und Features wir uns freuen und worüber wir vielleicht auch mal schimpfen können.
Ja, und darauf bin ich auch schon richtig gespannt, nämlich was wir in
Mhm.
einem Jahr um diese Zeit hier berichten werden können, was es für Highlights gab und was für neue Produkte uns Apple beschert hat. Jetzt sind wir am Ende angekommen und wünschen euch und euren Familien aber erstmal einen super guten Rutsch ins neue Jahr. Alles Gute, Gesundheit und Glück für alles, was ihr euch in 2011 vorgenommen habt. Das Leben besteht ja nicht nur aus dem Apfel, oder? Was meinst du?
Für uns glaube ich teilweise schon, aber man muss aufpassen, dass es nicht zu sehr überhand nimmt. Da hast du absolut recht.
Genau, deswegen denke ich auch, wir verabschieden uns jetzt bis zum nächsten Podcast im nächsten Jahr. Ciao, euer Rena.
Und eure Xenia.